bitte jetzt darum, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir es verstehen, dass wir es kapieren, dass wir verstehen, was wir tun sollen. Den Mut gibst, die Zuversicht und die Kraft, es auch zu tun und danach zu handeln. Für Jesus. Amen. Ja, ich lese immer ziemlich viel in der Bibel und studiere die Bibel und habe auch alle möglichen Übersetzungen und die vergleiche ich dann immer, wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich was nicht weiß. Und rede auch immer wieder mit vielen Leuten, die, wenn ich was nicht verstehe, frage ich nach. Ich denke, das ist gut, wenn man nachfragt, weil dann kriegt man auch eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und ich stolper manchmal über Bibelstellen, die ich nicht verstehe, die einfach für mich schwierig sind zu verstehen. Warum sind sie schwierig? Weil wir vielleicht anders geprägt sind. Wir sind ja in irgendeiner Form von unserer Umgebung, von unserer Kultur, von dem, was wir gelernt haben, also seit Kindesbeinen an, was wir von unseren Eltern gelernt haben und gesehen haben, was wir in der Schule lernen, sind wir in irgendeiner Form konditioniert. Wir sind in einer bestimmten Art und Weise geprägt und so denken wir. Und so möchte ich jetzt mit euch mal zwei Bibelanstellen angucken, die mir persönlich Schwierigkeiten bereitet haben. Und die möchte ich mal vorlesen. Blende das mal geschwind ein. Ups, der obere Teil müsste eigentlich drauf sein. Okay. Also dann lese ich es so vor. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat, er kann es nicht zu Ende bringen. All die, die es dann sehen und anfangen, über ihn zu spotten, sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Dann danach folgt praktisch der zweite Teil. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit Zehntausenden den begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000, wenn nicht, so schickst er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. Das ist eine Bibelstelle und was bedeutet diese Bibelstelle? Was sagt die zu mir? Und das will ich euch jetzt gar nicht erzählen, was sie zu mir sagt, sondern ich möchte euch mal auffordern, über diese Bibelstelle miteinander ganz kurz zu diskutieren, mal das zu besprechen, mal dem anderen zu sagen, was denkst du, was die Bibelstelle sagt, was sie von dir will, warum Jesus das sagt. Jesus sagt diese Stelle, ja. Er hat ja was vor mit uns, er will ja was uns übermitteln und über was sagen. Und deshalb seid jetzt einfach ihr mal dran, für 2-3 Minuten, einfach mal mit eurem Nachbar oder mit dem, der hinter euch sitzt oder sowas, einfach mal darüber zu diskutieren über diese Bibelstelle. Ich lasse euch einfach mal jetzt in Ruhe. Okay, machen wir weiter. Noch 2 Minuten, das ist zu lang, könnt ihr nachher noch. Wir sind ziemlich knapp jetzt schon in der Zeit. Okay, ich würde gern weitermachen. Und es ist so, ich habe über diese Bibelstellen habe ich schon einige Predigen gehört. Und diese Predigten haben mich irgendwie nie zufriedengestellt. Weil bei diesen Predigen ging es immer ganz stark um Strategien, um Planung, dass ich im Vorfeld alles plane, dass ich strategisch denke. Und die Beispiele, die da aufgeführt sind, die zeigen das ja auch. Die sagen, hey, du musst dir das überlegen, was du da machst, wenn du einen Turm bauen willst. Hast genug Baumaterial, hast genug Geld und hast alles. Aber irgendwie habe ich das nicht in den Einklang bringen können mit dem Gesamtkontext der Bibel. Das hat mich einfach verwirrt. Und weil wenn ich ins Alte Testament geschaut habe, oder da studiert habe, dann wird was ganz anderes gezeigt. Und da möchte ich euch auch mal ein paar Bibelstellen zeigen oder ein paar Leute mal vorstellen, die in der Bibel also ganz speziell erwähnt sind und wo einfach auch ganz wichtig, sie einfach herausgehoben werden im Neuen Testament. Und da geht es zum Beispiel um den Abraham. Und die Bibelstelle, die steht im 1. Mose 12, 5. Und da steht Folgendes drin. Abraham ging ohne Ziel in ein Land, das ihm verheißen wurde. Er hat sein ihm vertrautes Land verlassen. Und es steht Folgendes geschrieben. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seinen Brudersohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Was war der Plan von Abraham? Was war der Plan? Was war seine Strategie? Er hatte keine. Er hat nicht gewusst, wo geht er hin. Er hat nicht gewusst, was passiert unterwegs. Er hat es einfach nicht gewusst. Hat er die Kosten überschlagen? Was kostet es ihn? Er hat alles mitgenommen, was er gehabt hat. Das war's. Mehr nicht. Wenn man eine andere Person anguckt, klappt es mit den Bibelstellen, ne? Micha? Wenn wir uns den Gideon angucken, noch krasser, möchte ich euch auch vorlesen, es steht im Richter 6,33, steht Folgendes drin. Als nun ganz Midian und Amalek und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Also man muss sich vorstellen, die sind ausgezogen zum Krieg und es war eine riesige, eine unvorstellbare Masse von Menschen, die auf Gideon zugegangen ist. Also wenn man geschaut hat, man sieht ja manchmal solche Filme, so Kriegsfilme oder so Zeugs oder so Fantasiefilme, wo man bis an den Horizont den Feind sieht, so muss man sich das vorstellen. Also du siehst eigentlich nur noch Feinde, sonst gar nichts mehr. Wie hat Gideon darauf reagiert? Er hatte ein wehrfähiges Heer und er hat richtig viele Leute gehabt. Aber ich lese euch da diese Stelle vor, wie es da weitergeht. Aber er ließ alle Israeliten gehen, jeden in sein Zelt. Die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Hey, der war doch verrückt, oder? Also wenn du mit 300 Leuten gegen 30.000 angehst, ich sagte eins, dann hast du keinen Plan, da bist du verrückt irgendwie. Ja? Das, irgendwas muss da in dir vorgehen. Also auf jeden Fall hast du keine Strategie. Du stellst dir nicht vor, okay, wir kommen von links und dann von rechts und dann von oben oder von unten. Also ich weiß nicht, was dem im Kopf rumging, ne? Wenn man das so anschaut. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal zu David. Also bei David ist es ja so, die Geschichte kennt jeder von uns. Das ist die Geschichte, wo David gegen Goliath geht, ja. Und da sagt er, klar, gegen den gehe ich los. Und was sagt Saul drauf? Das könnt ihr im 1. Samuel 17, Vers 33 nachlesen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Also der Saul hat genau gewusst, der hat geplant, der hat nachgedacht, der hat überlegt. Ich habe früher Karate gelernt und war richtig gut. Aber eins weiß ich, wenn ich gegen einen gekämpft hätte, der das nicht gelernt hat, der hat einfach keine Chance. Das geht einfach nicht. Du hast gar keine Chance. Und der David war ein Knabe, der Saul hat es genau gewusst. Der hat gesagt, hey, das ist ein kleiner Kerl, was will denn der gegen der? Der ist ja fünfmal so groß wie der. Ist ja irre. Und so hat Saul ihm wenigstens strategisch mal wieder das auf den Weg gegeben. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und versuchte zu gehen. Aber er war es nicht gewohnt. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und er legte es wieder ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Hey, der war irre. Ja? Der hat überhaupt nichts überlegt. Der war sich nicht im Klaren, dass der andere einfach ein Profisoldat war. Der hat nichts anderes gemacht, wie 6 oder 7 Stunden am Tag gekämpft und Kampf geübt. Also David war irgendwie komisch drauf. Ne? Und so lesen wir das über ganz, ganz viele andere auch noch. Und in der Bibel steht es voll davon. Wenn du das Alte Testament liest, sind es alle Leute, das Menschen, die gegen den normalen Menschenverstand eigentlich was getan haben. Und wenn du in dem Hebräer liest, Hebräer 11, möchte ich euch empfehlen, mal das durchzulesen. Im Hebräer 11, da sind ganz viele aufgeführt und da wird genau das beschrieben, dass im ganzen Alten Testament diese Leute eigentlich alles Verrückte waren. Ja? Also alles Leute, die komplett gegen ihren Verstand, gegen das, was sie gelernt hatten, eigentlich gearbeitet haben. Und so steht es dann im Hebräer, steht zum Beispiel drin, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Also eins war ihm ganz sicher, eins wusste er, nämlich nichts. Er wusste nicht, wo er hinkäme. Jetzt möchte ich euch noch eine ganz andere Bibelstelle vorlesen, die in dem Zusammenhang einfach ich mal lesen möchte. Die ist wieder vom David, ganz lange Bibelstelle. Und die steht im 1. Chroniker 21 ab Vers 1. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen sollte. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes: Geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viel ihr seid. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist. Der Herr, Entschuldigung, muss ich richtig sagen, habe es nicht richtig. Und wo habe ich es jetzt? Das habe ich verloren. Geht hin, erzählt. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel hinzu. Aber mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn dann mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab. Also was ist passiert? Der Joab sagt: Hey, bist verrückt, du musst jetzt nicht anfangen zu zählen, sondern der Herr, wenn er mit dir ist, wird er dir 100-fach Leute dazu schenken, nämlich die Engel Gottes, die für dich kämpfen werden. Aber David widersprach dem und sein Wort blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volkes an. Es waren von ganz Israel 11-mal 100.000 Mann, die das Schwert führten, und von Juda 470.000 Mann, die das Schwert führten. Gute Zahl, ja. Richtig viel. Levi, Abu und Benjamin zählte er nicht mit, also der hat sogar welche außen vor gelassen. Denn des Königs Wort war Joab ein Gräuel. Dies alles aber missfiel Gott so sehr und er schlug Israel. Da sprach David zu Gott: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan, gehandelt. Also es ist ganz verrückt. Also David hat eigentlich das gemacht, was wir als normale Menschen normalerweise machen würden. Er hat gesagt, also wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Okay, dann lass mich mal das beginnen, das schaffe ich, das habe ich. Ich verdiene 7.000 Euro netto vielleicht, weil ich einen Spot habe irgendwo, dann kann ich das ja tun. Abgezählt, nochmal mit der Frau geredet, wie sieht's aus, können wir nicht. Sollen wir nicht. Und genau das hat David getan. Der hat sich auf das verlassen, was er hatte, plötzlich, obwohl David ein Mensch war, der Gott immer erlebt hat, der immer erlebt hat, dass Gott für ihn kämpft, dass für ihn eintritt. Und plötzlich hat er gesagt, nö, komm, ich vertraue auf mein eigenes, ich mache das eigene. Und dann hat David eine ganz große Niederlage oder Israel ganz große Niederlage erlebt. Und es kam auch echt ein großes Problem dann auf sie zu. Also die Geschichte könnt ihr weiterlesen, ich will sie jetzt nicht ausführen. Könnt ihr ja nachlesen. Gut, aber was bedeutet es jetzt nochmal? Alles, auf was eigentlich David gesetzt haben sollte, wäre eigentlich auf Gott, auf sein Vertrauen. Und im Hebräer Kapitel 11, das, was ich vorher gesagt habe, da stehen diese ganzen Leute gelistet und da steht dran, durch Glauben wurden sie gerecht. Durch Glauben, sie haben das nicht gesehen und trotzdem haben sie Gott erlebt oder ganz massiv. Sie sind auf ihn, also sie haben ihn einfach richtig erlebt. Und was interessant ist, ich fand jetzt hier, ich lese in letzter Zeit das jüdische Neue Testament. Das ist also nichts Besonderes, sage ich mal. Das Neue Testament ist immer was Besonderes, aber es ist eigentlich ein neues Testament. Aber es wurde ein bisschen aus der jüdischen Sicht geschrieben, also aus der jüdischen Denkweise. Und das finde ich interessant, dass in diesem Neuen Testament das Wort Glauben nicht vorkommt. Das ist ganz merkwürdig, sondern in diesem Neuen Testament wurde das Wort Glauben durch Vertrauen ersetzt. Und wenn du das mal liest, musst mal diese Stellen lesen, wo über Glauben geredet wird und Vertrauen hineinsetzt, dann gibt es nochmal eine ganz andere Wucht, was Gott hier zu dir sagt. Wenn wir eben vertrauen, dass Jesus uns hilft, ist es nochmal was anderes, wie wenn wir glauben, dass Jesus uns hilft. Warum? Vertrauen ist für mich, es gibt für mich so ein Wort, das heißt so blindes Vertrauen. Es gibt blindes Vertrauen. Blindes Vertrauen ist in der Regel Dummheit. Absolute Dummheit. Vertrauen hat aber eine Vorgeschichte. Vertrauen hat immer etwas zu tun, dass ich schon was erlebt habe. Also wenn ich jetzt Vertrauen zu Claudia habe, die da vorne sitzt, ja, dann habe ich was mit ihr erlebt in aller Regel, wo das Vertrauen gerechtfertigt ist. Dann gehe ich mit ihr vielleicht den nächsten Schritt. Und dann wird sie hoffentlich mein Vertrauen nicht missbrauchen, ja. Und wenn ich das dann wieder erlebe, den zweiten Schritt oder den dritten Schritt oder den vierten Schritt, dann wächst mein Vertrauen ungemein. Wenn du jetzt wieder dieses Wort Vertrauen durch Glauben setzt, dann ist es spannend, dass, wie ich gesagt habe, das Vertrauen wächst, dass der Glaube wächst. Also, das steht in Beziehung miteinander, ja. Das heißt, das eine geht auf die Zukunft, das andere geht ein bisschen auf die Vergangenheit. Ja. Und beides ineinander gibt eigentlich dieses Wort Vertrauen, / Glauben, einfach wieder. Und das finde ich so krass. Ja. Wenn wir jetzt diese Bibelstelle uns nochmal angucken, die wir uns ganz am Anfang angeschaut haben und das im Kontext betrachten, dass wir mal schauen, wo ist denn diese Bibelstelle eingekleidet? Was steht denn davor und was steht denn danach? Was will uns Jesus eigentlich mit dieser Bibelstelle, mit diesem Turm erklären, mit diesem König erklären? Und wenn du davor liest, das geht an Lukas 14, 27, steht eben Folgendes drin. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Dann folgen diese zwei Bibelstellen mit dem Turm und mit dem König. Und danach steht wieder dran, also im Vers 33 geht es weiter, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist nütze, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und jetzt ist es halt so, ne? Was sagt Jesus? Warum sagt er das? Warum kleidet er diese zwei Bibelstellen in diese zwei anderen Verse ein? Er sagt schlicht und einfach Folgendes. Prüfe dein Vertrauen auf Jesus. Prüf das. Hast du Vertrauen auf Jesus? Wenn du sicher bist, dann, das ist dieses Überschlagen der Kosten. Überschlage mal dein Vertrauen. Hast du wirklich Vertrauen? Hast du Vertrauen bekommen? Wie sieht es aus? Wie läuft es? Und wenn du dann sicher bist, dann wirst du diese ganzen Dinge erleben. Dann wirst du auch zum Ende kommen, dann wird es funktionieren. Also, und jetzt ist die Frage, wieder so ein krasses Ding. Ich brauche das Vertrauen, aber jetzt denk nochmal an diese Sache zurück, was ich vorher gesagt habe. Vertrauen hat immer was mit der Vergangenheit auch zu tun, mit dem Erlebten. Und ich muss sagen, mir fällt Vertrauen relativ leicht, wenn ich mich an das zurückerinnere, was Jesus in meinem Leben getan hat. Also, wenn ich einfach auch Danke sage, wenn ich sage, Jesus, wenn ich das, was gut ist, wenn ich es erkenne, wenn ich sage, danke Jesus, dass ich zum Beispiel einen gesunden Körper habe. Ich habe das erlebt, ich bin gesund. Danke, dass ich eine nette Frau habe, eine liebevolle. Ich habe es erlebt, danke. Wenn ich mich einfach an die Sachen zurückerinnere, dann, und das Gott praktisch anrechne, dann wächst das Vertrauen ganz einfach und ganz einfach hinterher. Und dann passieren Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn das Vertrauen wächst, plötzlich machst du Sachen, die du vielleicht sonst nicht machen würdest. So wie dieser Gideon. Er hat das Vertrauen zu Gott gehabt. Warum? Gott hat ja zu ihm geredet. Er war noch ziemlich unsicher, dann hat er noch ein paar so Tests mit Gott gemacht, ganz verrückt. Ne? Aber Gott hat nicht mal das ihn angerechnet, er hat gesagt, ist gut, mache ich mit. Ne? Und er hat ihm das Vertrauen gestärkt und dann hat er diese Siege errungen. So ist es. Ne? Wo wir auf unser Fleisch säen, steht es in der Bibel drin, werden wir Fleisch ernten. Wo wir auf den Geist säen, werden wir Geist ernten. Und das ist so diese Situation, die wir haben. Ich möchte da noch ein kleines Beispiel geben aus meinem Ranger-Alltag. Also ich bin ein Pfadfinder und ich habe immer die ganz Kleinen, das sind die 6- bis 9-Jährigen, die habe ich meistens bei mir gehabt. Und das ist schon verrückt, wenn du mit diesen Kindern was machst und du ihr Vertrauen erworben hast, machen die alles, was du sagst. Das ist echt verrückt, ja. Die Eltern, die sind dann manchmal ganz erstaunt, was ihre Jünglinge oder ihre Mädchen da machen, weil sie dann sagen, oh, der Werner hat es gesagt, das funktioniert, das geht. Ja, also, das mache ich jetzt. Ja. Und dann möchte ich dir auch sagen, Vertrauen bedeutet auch, wenn du jemand Vertrauen, also wie jetzt bei den Rangern, wenn du Vertrauen erwartest, dann ist das eine unglaubliche Verantwortung, die du hast, ja, gegenüber den anderen. Es ist schlecht, wenn ich jetzt Vertrauen ausnütze. Das funktioniert nicht. Ich möchte euch ein Beispiel sagen, ich habe es nicht ausgenutzt, aber ich möchte auch ein Beispiel aus meinem Umfeld bei den Rheinischen erzählen. Und zwar waren wir im Winter im Schwarzwald. Und dann haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Und bei dieser Nachtwanderung, ich war da schon ganz oft, und deshalb habe ich mich ganz gut ausgekannt. Ich habe das im Endeffekt den Weg gekannt. Ich habe alles gekannt, es war alles gar kein Problem. Und damals sind, glaube ich, 70 kleine Starter hinter mir hergedackelt. Ja? 70 Stück. Ja? Und dann war bitterkalt und es war ein ganz starker Nebel, kam dann. Und dieser starke Nebel, der war so, wirklich so stark, dass ich also den Philipp hätte jetzt nicht mehr sehen können. Ne? Der war weg. Ja? Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt blöd. Ne? Also jetzt weiß ich auch nicht mehr so recht, wo wir eigentlich sind. Ja? Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Weil ich habe die Verantwortung für den Kindern. Wenn ich denen jetzt sage, dass ich auch nicht weiß, wo wir sind, dann habe ich 70 schreiende Kinder, die Panik haben und in der Gegend rumhüpfen. Ja? Und dann habe ich gedacht, dann habe ich wirklich zu Jesus geschrien und habe gesagt, Jesus, das geht nicht, ich muss wissen, wo ich bin. Ja. Das kann nicht sein. Und dann ist mir der rettende Gedanke gekommen. Da habe ich gedacht, ganz hinten, hinter die 70 Kinder, da läuft der Gernot, ein Freund von mir, der ist Förster. Und der hat noch einen besseren Orientierungssinn wie ich. Und dann bin ich hingegangen und habe zu den Kindern gesagt, okay, wir machen jetzt Pause, wir sind so weit gelaufen und Theater und alles gut. Und dann bin ich zum Gernot hin und habe gesagt, du Gernot, weißt du, wo wir sind? Hat er gesagt, klar, kein Problem. Wir gehen jetzt da lang. Habe ich gesagt, ab jetzt geht der Gernot vorne, ich hinten. Ja? Und dann war die Situation erledigt. Ja? Wir sind dann sehr gut zurückgekommen. Es hat alles funktioniert. Die Kinder waren glücklich, sie haben davon nichts mitgekriegt, ja, dass ich innerlich in Panik war. Und ich möchte eins sagen, so wie ich mich um meine Kinder gesorgt habe, dass sie nicht in Panik kommen, Jesus kennt den Weg immer. Er kennt seine Verantwortung. Er wird dein Vertrauen nicht enttäuschen. Ich wollte das bei den Kindern auch nicht. Ich wollte nicht, dass sie ihr Vertrauen verlieren, weil dann brauche ich nicht wieder die tollen Geschichten erzählen. Schlimmsten Fall hätte ich halt zugeben müssen, dass ich blöd bin und dass ich es nicht hingekriegt habe. Ja, dann hätte ich es halt auch gemacht. Aber das ist eigentlich so diese Situation. Gott, Jesus sagt, er ist da für uns. Wir sollen ihm vertrauen. Wir sollen nicht anfangen, unser Konto zu zählen. Wir sollen nicht anfangen, auf unser Fleisch zu vertrauen. Was kann ich? Was habe ich gelernt? Bin ich gut im Reden? Bin ich gut im So oder So und hier und da? Sondern er sagt, er ist bei uns bis ans Ende der Zeit. Jetzt ist es einfach wichtig, dass wir verstehen, Jesus hat bewiesen, dass wir ihm vertrauen können. Also in der Bibel steht es ganz deutlich und ganz klar drin, ihm haben hunderte, tausende Menschen gesehen. Sie haben die Auferstehung miterlebt. Es gibt in der Bibel steht drin 500 Augenzeugen, die berichten können, dass er lebt, als er auferstanden ist. Jesus hat gesagt, ich werde beide sein. Ich will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Also, und dann noch, einfach nochmal, denk an dich jetzt. Und denk mal drüber nach, wo hast du das erlebt, dass Jesus dich bewahrt hat in deinem Leben, dass Jesus dir begegnet ist in Situationen und Gedanken. Habe ich noch ein paar Minuten, Philipp? 3, 4 Minuten oder nicht? 2 Minuten. wo wir noch nicht gläubig waren, Gabi und ich, sind wir Motorrad gefahren. Mit dem Motorrad sind wir eine Strecke gefahren von München nach Ditzingen. Ist euch vielleicht bekannt, diese Strecke? Die geht immer so bergauf, bergab, bergauf, bergab, bergauf, bergab. Ja, immer so. Und diese Strecke habe ich in- und auswendig gekannt. Und ich hatte ein schweres, großes Motorrad, wo man dann nur einmal so bumm machen muss und dann bist du an einem Auto vorbeigeschossen mit einer Rakete. Und wir sind nachts gefahren und wollten einen Freund besuchen. Und vor mir war ein blöder Lastwagen. Und ich dachte, das ist ja blöd, dieser Lastwagen, der gurgelt da so vor mich rum, den überhole ich jetzt. Mir war aber bewusst, dass diese Strecke so ist, dass immer so rauf und runter geht, dass du ein gegenkommendes Fahrzeug nicht gesehen hättest. Ne? War mir klar. Andererseits habe ich gewusst, wie lang die Strecke ist und habe gewusst, wenn ich jetzt 2 Minuten warte, die 2 Minuten, dann müsste ich ja meinen Gegenüberliegenden, der kommt, müsste ich ja sehen. Und wenn ich jetzt 2 Minuten lang nichts sehe, also keinen Scheinwerfer sehe, dann kann ich einfach überholen. Und das wollte ich. Und dann habe ich diese 1-2 Minuten gewartet, fahre links raus, will Gas geben, meinen Gasgriff aufreißen. Und in dem Moment spüre ich, wie mir jemand an die Hand langt und mir die Hand zurückdreht. Und ich bin so unendlich erschrocken darüber, dass, weil ich bin ja, also Gabi saß ja hinten, ne? Das, und dann meine Hand war da vorne. Und ich bin so erschrocken und bin sofort rechts hinter dieses Auto, also hinter diesen Lastwagen gefahren. Und in dem Moment kam ein Sattelschlepper entgegen ohne Licht. Ja. Und er ist an uns vorbei. Bumm. Ich brauche kein Vertrauen aufbauen. Ich brauche mich nur an diese Situation erinnern. Das reicht. Da war Gott einfach da. Und das war halt eine ganz spektakuläre Situation. Damals war ich noch nicht gläubig, ich betone das nochmal. Und ich habe Gott erlebt. Ich habe gewusst, da war jemand da, der mich bewahrt und beschützt hat. Und so viel geht es vielen. Und ich glaube, dass es euch auch so geht, weil ihr habt auch irgendwelche Geschichten, die wir nicht kennen. Und du weißt, Gott war da. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und denkt dran, das Vertrauen lohnt sich.